Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
die Politökonomin Maja Göpel, Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung zu globalen Umweltveränderungen. Noch, habe ich gerade gelernt, noch einen Monat. Frau Göpel, willkommen im Studio.
Herzlichen Dank.
Wir sortieren die Themen dieses Tages. Dazu zählen so einige Meldungen rund um Corona. Israel geht wieder in den Lockdown. Wir haben gerade in den Nachrichten auch hören können, ganz viele neue Reisewarnungen gelten auch für Städte wie Lissabon, Kopenhagen, ganz viele europäische Regionen, zwei Bundesminister in Quarantäne. Frau Göpel, für mich fühlt sich das alles so ein bisschen an wie die Stimmungslage im März oder April.
Ja, ich habe die Hoffnung, dass wir ja ein bisschen genauer wissen, mit was wir es zu tun haben. Also da war das ja wirklich, also ich erinnere an diese Zeit, wo kompletter Lockdown war und alle, also zumindest war das bei mir im Haushalt so, immer nur an diesen Nachrichten klebten, um zu gucken, wie können wir besser verstehen, was ist das überhaupt? Und da würde ich jetzt hoffen, dass wir da eine andere Souveränität haben, Erfahrungswerte haben, wie die Krankheitsverläufe sind und so. Deshalb, ich habe die Hoffnung, dass wir es besser hinkriegen mit weniger Aufruhr.
Wir sprechen auf jeden Fall am Ende dieser Radiostunde darüber, gegen Ende dieses Podcasts, falls Sie uns so auf diese Weise hören sollten. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. Großkrise Corona, Großkrise Klima, das ist unser erstes Thema hier im Deutschlandfunk Kultur. Wenn Sie sich gefragt haben sollten, wann geht es eigentlich weiter mit dem Klimaschutz, dann kann ich Ihnen zwei Termine nennen. Morgen, großer Aktionstag, Fridays for Future ruft für morgen zum globalen Klimastreik auf und frische Nachricht der UNO gemeinsam mit Großbritannien. Am 12. Dezember soll es den nächsten großen Weltklimagipfel geben. Zu Gast heute bei mir ist Maja Göpel, eine der einflussreichsten wissenschaftlichen Stimmen hierzulande in der Klimaschutzdebatte, an der Seite der Schülerinnen und Schüler bei den Scientists for Future. Frau Göpel, schauen wir mal zuerst auf diesen Weltklimagipfel, der da jetzt angekündigt ist. Braucht es den aus Ihrer Sicht oder droht da nicht einmal mehr eine Konferenz mit vielen Ankündigungen, aber letztendlich wenig Konsequenzen?
Also ich glaube, das Wichtige ist das Signal. Also das Wichtige ist in diesem Moment zu sagen, das Thema ist virulent, es ist da. Es ist ja auch eine Krise, die spürbar ist, sowohl bei uns mit dem Waldsterben als natürlich viel eindrucksvoller bildtechnisch gesprochen in Kalifornien gerade. Und deshalb ist es ein öffentliches Signal, glaube ich. Mhm. Das ist am stärksten zu bewerten. Was exakt dann in Verhandlungen rauskommt oder nicht, ist auch wichtig, aber wir sehen ja auch in vielen Bereichen nicht so stark in den Medien repräsentiert, dass viel passiert. Aber trotzdem so symbolpolitisch gesprochen ist das finde ich ein Statement, was überfällig gewesen ist. Und gleichzeitig ist auch gut zu gucken, wie in der Generalversammlung zum Beispiel China ja auch gerade erklärt hat, wir sind übrigens klimaneutral 2060. Und da ganz klare Commitments auch gemacht hat, zu sagen, wir nehmen die Umweltfragen ernst.
Wo Sie das konkret sehen, das, was passiert, müssen Sie gleich mal aufzählen. Aber ich habe den Eindruck, wir sind auch mit Blick auf China und diese Ankündigung ganz stark im symbolischen Bereich. China sagt, ab 2060 sind wir CO2-neutral. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat jetzt letzte Woche groß angekündigt, nein, nicht 40% Reduktion, sondern 55% bis 2030. Das sind natürlich positive Signale, aber es sind doch erstmal nur Signale, weil dahinter ja noch keine konkrete Politik steht, die auch nur eine einzige Tonne CO2 reduziert.
Ja, also wir haben ja Gott sei Dank hier in Deutschland immerhin das Klimaschutzgesetz hinbekommen letztes Jahr. Und jetzt geht es ja darum zu sagen, wenn wir in 10, 15, 20 oder im Fall China dann eben 40 Jahren dort sein wollen, müssen wir ab morgen anfangen, das zu verändern. Und natürlich die Botschaft der Wissenschaft, so schnell, so viel wie möglich. Und je länger wir warten, umso steiler werden dann die Veränderungen. Und deshalb sind natürlich solche Ansagen wichtig, weil sie dann das verhältnismäßige Tempo dessen, wie schnell wir umstellen müssten, natürlich nach vorne ziehen. Und im Idealfall braucht es dann aber natürlich ganz klare Veränderungen in den politischen Rahmenbedingungen, Investitionsentscheide und solche Sachen werden aber theoretisch dann schon auch anders nochmal bewertet und eingeschätzt.
Frau Göpel, ich bin vorhin bei der Recherche über was ganz Interessantes gestolpert. Manchmal guckt man ja so durch und ist dann bei Twitter und anderen Internetquellen und dann landete ich bei der Tagesschau von 1995 aus dem März und einer ganz interessanten Meldung, die spiele ich uns mal ein. Wie gesagt, also 95, das ist dann 25 Jahre her.
Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung hat vor einer Klimakatastrophe gewarnt. In einer heute Umweltministerin Merkel übergebenen Stellungnahme zur UN-Klimakonferenz in Berlin setzen sich die Forscher für die sofortige Verringerung des Kohlendioxidausstoßes ein. Jährlich müsse die CO2-Emission um 1% verringert werden. Wenn weiterhin die heutigen Mengen an Treibhausgasen in die Atmosphäre gelangten, wäre ein Gegensteuern in rund 25 Jahren nicht mehr möglich.
Frau Göpel, Sie mussten gerade kurz auflachen, als ich das eingespielt habe, Tagesschau von vor 25 Jahren. Klingt irgendwie, also die Berichterstattung klingt irgendwie ziemlich stabil.
Ja, ich musste, also es ist ja eher so ein bisschen verzweifeltes Auflachen, ganz ehrlich, ne? Und wenn ich mir überlege, 2009 war es, glaube ich, ein Gutachten auch vom WBGU, wo wirklich drinsteht,
also
vorne.
Also von dem Wissenschaftlichen Beirat.
Genau, von, ich weiß auch gar nicht, ob da der gleiche Wissenschaftliche Beirat zitiert war, who knows.
Ja.
Aber wo es wirklich darum ging zu sagen, entweder wir machen jetzt Klimapolitik oder wir schreiben offiziell drauf Klimapolitik Kapitulation. Und ich glaube, das ist ja kontinuierlich auch das Ringen immer wieder gewesen. Wie können wir die Dringlichkeit kommunizieren, ohne dass Alarmismus vorgeworfen wird? Wie können wir mehr die positiven Nebeneffekte, das nennt sich dann Multisolving, Co-Benefits, weniger Luftverschmutzung, weniger Atemwegserkrankungen, sauberes Wasser. Ich meine, da sind ja so viele eigentlich auch anders wünschenswerte Kollateral-Nebeneffekte, im Grunde genommen, wenn wir das mal ernst nehmen, vor allem mit dem Raus aus den fossilen Energieträgern. Ja. Also da ist manchmal also schon sind, der Moment, ich merke, was sollten wir anders machen.
Ich merke ja auch, Sie sind, wir haben jetzt gerade so die Rollen eingenommen, ich bin der Skeptiker, Sie sind positiv, kann man wahrscheinlich auch andersrum spielen, das Spiel, je nachdem, wie Sie auch, wie Sie sozusagen auch auf das Thema gestoßen werden. Aber Sie haben ja auch anfangs gesagt, es gibt so viele positive Dinge, die Sie sehen. Nennen Sie doch mal ein, zwei Beispiele.
Also mich ermutigt das wahnsinnig einmal aus der Bevölkerung, wo ich wirklich auch das Gefühl habe, dieses medial immer wieder auch bemühte, die Leute wollen das nicht. Da bin ich wirklich ganz offensiv in der Suche danach, weil wir die Umfragen, 80% wollen eine nachhaltigere Wirtschaftsform. Wir haben ganz viele Rückmeldungen bekomme ich auf das Buch, was ich auch geschrieben habe. Ganz viele Vorschläge auch aus der Industrie, aus der Wirtschaft, wie wir Dinge anders machen könnten, aus Bildungskontexten. Also es sind ganz, ganz viele Menschen eigentlich unterwegs, die wirklich ihren Beitrag suchen und auch mitmachen wollen.
Darf ich dann nochmal skeptisch sein an der Stelle, so wie ich bei diesen Zielen, die sich Regierungen gebe, skeptisch bin? Bin ich ein bisschen bei diesen Umfragen skeptisch, wenn ich das Gefühl habe, diese Umfrage und die Aussage, ja, ich bin dafür, entlastet auch möglicherweise davor, dann konkrete Lebensentscheidungen zu treffen, die das dann auch spiegeln. Also ich mache es mal im konkreten Beispiel. Wenn ich mir angucke, wie viele SUVs zugelassen werden jedes Jahr in Deutschland und wie viele Elektroautos, dann passt das irgendwie nicht ganz zu den Umfragen.
Ja, das ist der Wissenshandelsgap. Den wir dann immer so recherchieren, hat das Umweltbundesamt auch gerade in der Februarstudie wieder.
Wenn man einen Begriff dafür hat, hat man schon mal sozusagen den ersten Schritt zur Lösung, okay.
Ja, schon. Also diese Suche nach, wer hat eigentlich die meiste Verantwortung, ist ja eigentlich eine schwierige, sondern wir sollten ja eher dahin gehen, wer kann jetzt eigentlich gerade am meisten machen und wer hat auch Spaß dabei. Ne? Und da finde ich schon, ich habe jetzt relativ viel auch mit der Startup-Szene zu tun gehabt hier in Berlin und neue Initiativen, die sagen, wir machen auch nochmal neue Funding-Mechanismen von Ecosia, die jetzt richtig reingehen und sagen, wir koppeln unseren Revenue daran, wie viel CO2 wirklich runtergekommen ist mit den Innovationen, in die wir investiert haben. Also es gibt schon auch viel Kreativität, das wird tatsächlich besser zu verbinden. Ob es dann reicht, wer als erstes losläuft. Also deshalb sagen wir ja auch schon immer und immer und immer wieder, die Verantwortung liegt in den politischen Rahmenbedingungen, weil da die großen Hebel liegen, weil da die großen Schalter sind, weil da mit einer Erhöhung allein des CO2-Preises auf ein angemessenes Level, um Lenkungswirkung zu erreichen, da würden Investitionen und Innovationen in so einem anderen Ausmaß, in so einer anderen Geschwindigkeit sich durchsetzen können. Und deshalb ist der Druck auf die Politik zu sagen, wir wollen das, weiterhin wahnsinnig wichtig. Und deshalb bin ich unheimlich froh, dass es morgen zum ersten Mal wieder auch die Möglichkeit gibt, sich da öffentlich zu äußern. Viele hatten ja auch das Gefühl, man ist so auf Mute geschaltet jetzt durch die Corona-Krise.
Wir schauen weiter auf die Themen dieses Tages. Blick nach Washington und eine Pressekonferenz im Weißen Haus. Wir hören uns ein kleines Wortgefecht an zwischen einem Journalisten und dem Präsidenten Donald Trump. Der Journalist, der wissen will, ob Trump hier und heute im Fall einer Niederlage eine friedliche Übergabe der Macht zusichern könne.
Mr. President, real quickly, win, lose or draw in this election, will you commit here today for a peaceful transferal of power after the election?
Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster.
I understand that, but people are rioting. Do you commit to making sure that there's a peaceful transferal of power?
power.
We want to have get rid of the ballots, and you'll have a very we'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. The ballots are out of control. You know it. And you know who knows it better than anybody else? The Democrats know it better than anybody else. Go ahead.
Also, Donald Trumps Antwort erstmal in Kürze. Wir müssen abwarten, was passiert auf die Frage, ob er die Macht dann friedlich übergeben würde. Der Präsident kommt dann mit seiner schon häufiger geäußerten Befürchtung, durch die Zunahme der Briefwahl könne es zum Wahlbetrug kommen. Das ist die Szene, die einige Aufmerksamkeit bekommt gerade und einige Befürchtungen nährt. Die Wissenschaftlerin Maya Göpel ist weiter an meiner Seite, unter anderem auch Mitglied des Club of Rome. Frau Göpel, die zentrale Befürchtung, Donald Trump könnte sich weigern, das Weiße Haus zu verlassen. Teilen Sie diese Sorge?
Naja, also zumindest ist diese Interpretation, dass er darauf hinwirkt, ja nicht erst seit gestern oder seit dieser Pressekonferenz im Raum. Also dieses kontinuierlich darauf hinweisen, dass die Briefwahlen bestimmt zu Wahlbetrug führen würden und dann das Ergebnis eben angefochten werden müsste und dass es ein Coup ist, der Deep State, ne? Also ein Unterbau, der versucht im Grunde genommen gegen ihn zu agitieren und zu manipulieren. Das bemüht er ja schon länger. Mhm. Und jetzt dann eben anzukündigen, so salopp, ja, es wird ja gar keinen Wechsel auf Power geben, ist ja dann.
Also, war ganz interessant. Also man merkte schon, irgendwann merkte, ups, diese Frage ist ein slippery slope. Also irgendwie, da könnte er schnell ausrutschen, als er dann merkte, oh, ich muss ja einfach nochmal betonen, es wird ja gar keine Machtübergabe geben müssen, weil das Wahlergebnis so deutlich wird für seine Wiederwahl. Die Umfragen sagen im Moment
ganz
etwas
anders.
Ja. Gut, das haben uns auch die Umfragen vor der letzten Wahl gesagt. Nicht ganz so deutlich, muss man dazu sagen. Jetzt ist wirklich die Frage, spielt da ein Donald Trump dieses Spiel der Provokation, der Eskalation, was eben ja auch Merkmal seiner bisherigen Amtszeit war? Oder muss man sich wirklich, oder ich glaube, das ist dieser schwierige Gedanke, muss man sich wirklich auf diese Wahl vorbereiten, wie man sich auf Wahlen gedanklich vorbereitet in möglicherweise südamerikanischen, afrikanischen Staaten, wo man eben nicht davon ausgehen kann, dass der Wahlverlierer das akzeptiert?
Das ist das, was mich persönlich tatsächlich wirklich umtreibt und auch in vielen Gesprächen das Thema ist, wie nah auf einmal etwas, was wir sonst als Failed State oder Failed Democracy bezeichnet hätten, an ein Partnerland rangerückt ist oder in es eingedrungen ist. Und auch solche Diskussionen jetzt darüber, wenn es eine enge Wahl ist, muss der Supreme Court das entscheiden und ganz schnell besetze ich noch diese frei gewordene Richtersposition. Das sind ja viele im Grunde genommen Vorkehrungen auch schon für einen Plan B. Mhm. Also dass das sicherlich mit Sorge zu beobachten ist, ja.
Jetzt muss man auch fairerweise sagen, damit es nicht immer so klingt, als sei Donald Trump alles im Argen, die USA haben wirklich auch ein ernsthaftes Problem mit ihrem Wahlsystem. Also es liegt ein bisschen zurück, aber ich glaube, viele, die uns zuhören, können sich auch erinnern an diese Situation Al Gore, George W. Bush, wo ja monatelang im Jahr 2000 unklar war, wer hat jetzt eigentlich diese Wahl gewonnen. Unglücklicherweise der dann zum Unterlegenen erklärte Al Gore, das auch akzeptiert hat.
Mhm. Ja, also im Grunde genommen die Winner-Takes-All-Logik, die natürlich dann, ja, viele, also Clinton war ja genau der gleiche Effekt, stimmentechnisch gerechnet, ich glaube 3 Millionen waren es mehr, aber trotzdem eine andere Präsidentschaftsfigur im Endeffekt. Und dass natürlich dann aber dieses Wahlrecht nicht geändert wird von denjenigen, die davon profitieren typischerweise, das haben wir ja in vielen Bereichen, wir haben ja ganz eigene Diskussionen auch gerade darüber in unserer Nation.
Tja, wie heißt es im Journalismus? Wir müssen das beobachten, wir werden das beobachten und ich glaube ja an das Gute im Menschen. Ich glaube auch, dass es letztendlich auch dann doch diese stabile amerikanische Demokratie ist und zu viele Menschen im Raum sind, die dann in diesem Moment, wo die Frage ist, Konfrontation mit unberechenbaren Folgen oder eben staatspolitische Verantwortung, das sich durchsetzen wird.
Ich hoffe, dass, also erstens hoffe ich tatsächlich noch, dass wir einfach ein deutliches Wahlergebnis haben. Und als nächstes fand ich es jetzt schon ermutigend, wie viele Stimmen sich in der Öffentlichkeit auch positioniert hatten, von denen man typischerweise nicht glauben würde, dass sie die Öffentlichkeit suchen. Gerade natürlich auch aus dem Militär, was in den USA eine ganz andere Signalwirkung ja auch nochmal hat und eine ganz andere Reputation hat. Ich werfe mich auf die Seite derjenigen, die erstmal noch davon ausgehen, dass wir da glimpflich davonkommen. Aber allein diese Drohkulisse und allein diese Rhetorik und allein das so auszusprechen, das ist, finde ich, eindrucksvoll.
Einmal mehr müssen wir, wie soll ich das sagen, uns verhaltensauffälligen Männern zuwenden. In diesem Fall auch insbesondere dem Chef eines Mannes, der Chef, der Sexismus hat durchgehen lassen. Das ist der Vorwurf und das ist die Geschichte dazu in Tichys Einblick. Das ist ein Monatsmagazin, das sich selbst als liberal-konservatives Meinungsmedium bezeichnet. Hat vor ein paar Tagen ein Autor über den Wettstreit von Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller gegen seine Staatssekretärin Safsan Şebli geschrieben. Beide wollen für die SPD den gleichen Bundestagswahlkreis gewinnen. Und da heißt es dann in dem Text, Zitat, was spricht für Şebli? Befreundete Journalistinnen haben bislang nur den G-Punkt als Pluspunkt feststellen können in der Spezialdemokratischen Partei der alten Männer. Zitat Ende. Das ist nicht ohne Konsequenzen geblieben. Maya Güppel schüttelt schon mit dem Kopf an dieser Stelle, aber ich sage Ihnen das noch. Es ist nicht ohne Konsequenzen geblieben. Vor einer guten Stunde hat Roland Tichy, der Herausgeber, seinen Rücktritt erklärt vom Vorsitz der Ludwig-Erhard-Stiftung. Da gab es vorher massiven Druck. Frau Güppel, gut so?
Ja, Gott sei Dank. Na klar. Also ich finde, auch das muss man so ein bisschen einsortieren eigentlich in Dinge, die passiert sind. Also ich fand einen Monat, 6 Wochen, da war ja auch mal eine Sondersendung bei Joko und Klaas beispielsweise, die Sophie Passmann hatte das gemacht mit den Männerwelten, auch mal zu zeigen, mit seiner Selbstverständlichkeit, gerade in den Social Media, Frauen angemacht, niedergemacht und angegangen werden. Und ich beobachte das mit Sorge, wie das zunimmt. Ich habe auch gerade im Fall Safsan Şebli halt auch Twitter-Timelines mal gesehen von Herren, die nur mal aufmerksam machen wollten auf, wo wirklich Statements darunter sind in Richtung Vergewaltigung und solche Geschichten, wo ich mich tatsächlich frage, was passiert hier eigentlich? Also für mich war aus der Berichterstattung das Thema Debattenkultur wirklich das Allerwichtigste. Und ich aus eigener Beobachtung, jetzt nicht in der sexistischen Form, aber ich will es jetzt einfach mal aussprechen. Ich weiß nicht, wie wirklich Vordenker der liberalen Partei, die eigentlich ja mal eine Größe war, auch in diesem Land, einen aufgeklärten, guten Liberalismus, eigentlich darüber denken, wie stark liberal in den sozialen Medien oder auch sonst inzwischen wirklich fast ein Deckwort für unflätig oder anstandsbefreit auch verwandt wird. Also ich merke das auf sozialen Medien häufig, dass diejenigen, die sich offensiv liberal nennen, wirklich in der Art, wenn ich eine Debattenkultur angucke, in die Kategorie fallen, wo ich mich frage, was denn eigentlich passiert ist, was eigentlich verrutscht ist.
Als Sie jetzt gerade diesen Schwenk zum Liberalen und auch zur liberalen Partei machten, dachte ich, Sie sprechen auch über Christian Lindner. Damit fing diese Woche ja an, der Parteitag, wo er auch schwer kritisiert seine Generalsekretärin verabschiedet hat mit so einem blöden Altherrenwitz, glaube ich, kann man einfach mal sagen. Das Interessante ist aber auch, jetzt suche ich mal das Positive im Negativen. Lindner hat richtig auf die Mütze bekommen, hat sich ja auch entsprechend entschuldigt. Jetzt sehen wir Roland Tichy, nachdem eben viele aus dieser Ludwig-Erhard-Stiftung, der er vorsitzt, Dorothea Bär, die Staatsministerin im Kanzleramt, hat ihren Rückzug erklärt. Jens Weidmann, der Bundesbankpräsident, der da auch dabei in diesem Gremium ist, hatte also auch signalisiert, da muss was passieren. Jens Spahn hatte sich ähnlich geäußert. Also ich zähle das alles auf, um deutlich zu machen, das passiert, aber es geht offenbar auch nicht mehr durch.
Ja, deshalb bin ich sehr froh, ob der wirklich jetzt breiten Resonanz auch, weil ich es ein bisschen schade fand, wie wenig das Nachklang hatte nach dieser wirklich guten Aufbereitung. Es ging so 2 Tage irgendwie durch die sozialen Medien primär in jetzt dieser Verfilmung. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, da dran zu bleiben, weil im Endeffekt wir uns damit in der Demokratie natürlich torpedieren. Wenn Menschen zunehmend Angst bekommen müssen, sich öffentlich zu positionieren. Ich fand das ein anderes Beispiel über Luisa Neubauers Spiegelartikel, da habe ich mir das auch angeschaut. Sie hatte darüber berichtet, wie sie mit diesen Hasstiraden umgeht und wie sie jetzt erste gerichtliche Verfügungen eben bekommen hat, auch gegen Statements, wo Menschen online nichts Besseres zu tun haben, als zu beschreiben, wie sie vergewaltigen wollen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Und dann kamen Reaktionen darauf und auch ein Interview in der Zeit mit jemandem wie Kai Diekmann, dass es ja wohl die logische Konsequenz quasi sei für Menschen, die Öffentlichkeit suchten, dass sie dann eben auch so angegangen würden. Und das finde ich ein Verrutschen, das mir wirklich Sorgen macht. Weil wenn wir in einer Demokratie freie Meinungsäußerung erhalten wollen, dann müssen Menschen doch das Gefühl haben, selbst wenn sie abweichende, unangenehme Meinungen vertreten, dass sie nicht persönlich niedergemacht, beschimpft oder eben tatsächlich auch in ihrem Privatleben so rumgeschnüffelt und ins Öffentliche gezerrt werden, dass sie als Person diffamiert werden. Da verrutscht für mich wirklich etwas.
Also ich habe jetzt Kai Diekmanns Begründung nicht vor Augen, habe es nicht gelesen, aber also ich stimme mit Ihnen überein, wenn es in das Persönliche geht und vor allem natürlich auch in Sachen, die ja eigentlich auch schon ganz klar strafrechtlich relevant sind, wenn es sozusagen um die Person oder auch das Geschlecht geht, in dem Sinne in diffamierender Art und Weise, ist da ganz klar eine Grenze. Ich glaube, was möglicherweise auch einen Kai Diekmann bewegt, an dieser Stelle zu sagen, also dieser alte Spruch aus dem Englischen, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen, also wenn es dir zu heiß wird, öffentlicher Raum ist natürlich auch einer der harten Auseinandersetzungen, der harten Bandagen. Ich weiß nicht, wie es für Sie ist, Sie kommen natürlich aus dem wissenschaftlichen Bereich, sind aber natürlich auch durch Ihr Buch, durch Ihr Auftreten, Scientists for Future, natürlich stark in den öffentlichen Raum gegangen. Möglicherweise gibt es da auch manchmal den Moment, dass man denkt, oh wow, warum ist denn jetzt der Wind auf einmal so scharf?
Nein, ich finde den scharfen Wind total gut. Das ist ja die Essenz von Demokratie. Aber bitte die Sache von der Person trennen. Und wenn das verrutscht und wenn es in Ordnung ist, jemanden persönlich dann zu attackieren, anzugehen, auch bewusst falsch darzustellen und zu sagen, das muss man erwarten, wenn man in den öffentlichen Raum geht, das finde ich nicht. Also für mich gehört zu einer offenen Diskussionskultur, dass ich mich hart streite in der Sache, aber dass ich die Person weglasse und sie auch nicht versuche zu diffamieren und zu diskreditieren. Weil eine Botschaft und die Sender oder Senderin der Botschaft gehören immer ein Stück weit zusammen. Und deshalb ist es ein bewusstes Angehen auch der inhaltlichen Botschaft, ja, wenn ich versuche, die Überbringerin oder den Überbringer zu diskreditieren. Und ich finde es wirklich, wir müssen das Gefühl haben, und es geht gar nicht so stark auf die Scientists, bei uns geht es ja noch, aber das Ausmaß der Bedrohung, auch was ja dokumentiert wurde von Politikerinnen, Lokalpolitiker, bis hin zu Menschen, die eben einfach eine Bürgermeisteramt bekleiden und sich darum bemühen, hier Dinge voranzutragen. Also ich finde das insgesamt ein Verrutschen in eine Richtung, da tun wir uns keinen Gefallen damit. Und wir müssen doch wirklich sagen, es ist wichtig, dass Menschen sich einbringen und wichtig, dass Menschen Mut haben, Dinge zu formulieren, ohne dann Angst um ihre Kinder oder um ihre Reputation oder ihren Heimweg zu haben.
Ja, absolut d'accord. Ich habe noch was im Kopf. Ich habe vorhin einen Artikel gelesen im aktuellen Freitag in der Wochenzeitung. Da ging es nach diesem Fall Lindner, ja, nach dem FDP-Parteitag, um eine Darstellung bei der Linken, bei der Linkspartei, Parteitag in Thüringen. Da war die Journalistin dabei bei einem Frauenplenum. Und das fand ich ganz bezeichnend, weil dabei rauskam, dass sozusagen unter dieser Spitze des Eisbergs da ganz ähnliche Beobachtungen waren. Also so Sprüche von Männern gegenüber jungen Frauen oder dergleichen, von denen da berichtet wurde, die auf den Tisch gelegt wurden. Und mich hat das insofern ein bisschen deprimiert und ich teile das jetzt mit Ihnen hier als Frau im Studio. Ich habe irgendwie so die Hoffnung gehabt, so dass Sie als Frauen, die jetzige Frauengeneration sozusagen die niceste Männergeneration ever erleben. Also dass wir irgendwie, dass das alles schon irgendwie passé ist und nur noch so ein paar Ausbüchsungen da irgendwie stattfinden. Aber wahrscheinlich müssen Sie jetzt auch mein Bild mit zerstören, oder?
Nee, ich finde schon, also ich spüre da einen Generationsumbruch tatsächlich einfach in der Selbstverständlichkeit, wie Frauen als sollten 50% im Gremium haben. Eine Selbstverständlichkeit, wie einfach entweder Frau WissenschaftlerInnen oder eben Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gesprochen wird. Also dieses systematisch das mit auch im Gewahrhaben, wie mache ich den Raum auf, dass da eben mehrere Geschlechter Platz finden. Und auch zu sagen, das kann ja nicht sein, warum wir hier lauter Männerzirkel wieder auf dem Panel haben und eine Moderatorin, dann wird irgendwie als Frauenquote besetzt. Und da gibt es ja auch inzwischen Gegendruck und gleichzeitig weiß ich, dass es unheimlich schwer ist von eigenen Veranstaltungen, die ich versuche zu besetzen, weil wir tatsächlich so ein Nachwuchsmomentum noch haben, weil es eben vorher anders war, weil wir noch dran arbeiten, dass Frauen überhaupt so 50% oder muss ja nicht exakt 50% sein, aber überhaupt annähernd ähnlich repräsentiert sind. Und jetzt spreche ich, gibt ja noch andere Geschlechter und andere orientierte Menschen, die jetzt auch gerade darum ringen, wahrgenommen zu werden. Also diese Fluidität, diese Offenheit, dass das klarer wird, weil mich stören dann diese Debatten darüber, ja, dann ist die Frau im Aufsichtsrat und dann geht sie wieder und hat selber Schuld. Aber wenn man sich mal diese Kultur reinbewegt hat als eine einzelne Frau, das kann ich aus Erfahrung beschreiben, das ist eine Art des Umgangs, eine Art zu sein, das muss nicht mal bösartig sein, aber das macht dieses Gefühl von, gehöre ich jetzt dazu, bin ich für vollgenommen, sind wir auf Augenhöhe, sehr schwer. Und es ist ein Duktus, es ist ein Habitus, der hat sich lange eingraviert und ja, der ist in der nächsten Generation, die jetzt um die 40 ein bisschen drüber sind und drunter, auch selbstverständlich ja nicht mehr so präsent. Und Ludwig Erhard Gesellschaft war, glaube ich, schon insgesamt so ein bisschen noch auf der Schiene, wenn man sich die Anzeigen anguckt mit der dicken Zigarre, wie die für sich selber werben.
Ja. Gut, ich meine, er ist der Namensgeber. Damals hat man Zigarren geraucht, ist so aufgetreten. Aber gut, für heute können wir festhalten, Roland Tichy wird im Oktober den Vorsitz abgeben nach diesen Vorwürfen und nach dieser Situation, die wir gerade besprochen und beschrieben haben. Maja Göpel ist an meiner Seite, Autorin des Buches Unsere Welt neu denken, eine Einladung, Politökonomin. Und ich hätte mich nicht gewundert, liebe Frau Göpel, wenn ich Ihren Namen heute in der FAZ gefunden hätte, auf der Liste, die überschrieben ist mit Deutschlands einflussreichste Ökonomen. Dieses Ranking macht die Frankfurter Allgemeine Zeitung einmal im Jahr. Aber Sie sind nicht enttäuscht, oder?
Nö.
Ich weiß auch gar nicht, also ob die Kategorisierung da schon mal eine Frage ist, ob man da reinkommt oder nicht. Es bemisst sich sozusagen nach der Häufigkeit und Relevanz an unterschiedlichen Stellen. Zum Beispiel, wie stark man in Medien auftritt, auch in sozialen Medien, gleichzeitig aber noch eine wissenschaftliche Relevanz und die Relevanz für Politikberatung. Ganz oben steht jemand, den hatte ich nicht auf der Liste, Ernst Fehr von der Universität Zürich, der das vor allem über die Wissenschaft schafft, 500 Punkte. Und dann kommen so Namen, die man so kennt, Clemens Fuest, Marcel Fratscher, Lars Feld, der Chef der Wirtschaftsweisen beispielsweise. Jetzt kann man über solche Rankings streiten, über deren Bedeutung und Wichtigkeit. Aber man kann natürlich auch vor allem darüber streiten, deswegen kamen wir heute auch auf dieses Thema, wie wichtig sind denn eigentlich Ökonomen auch für die Politikberatung oder anders gefragt, wie wissenschaftlich ist eigentlich das, was sie machen oder wie sehr schon eigentlich auch Glaubenslehre?
Also ich bin ja gar nicht Ökonomin, sondern ich bin ja Politökonomin.
Deswegen sind Sie wahrscheinlich nicht drauf.
Also ich arbeite auf jeden Fall nicht offensiv in einem ökonomischen Institut und publiziere auch nicht in ökonomischen Zeitschriften. Mhm. So, deshalb wäre es schon eher fast verwunderlich. Und letztes Jahr war ich, oder ich bin, glaube ich, unten wahrscheinlich irgendwo noch drauf. Und letztes Jahr war ich ja überhaupt in dem Ranking drin. Und das ist für mich eine Ermutigung gewesen. Und da hatte das die FAZ auch oder die FAZ letztes Jahr auch gesagt, ja, die Frauen, da gab es ein Ökonominnen-Ranking, kümmern sich um Umwelt und Familie. Und das war ja auch wieder so schön.
Und es ist Frau Göbel, wann fangen Sie an, sich mit den echten, harten und wichtigen Fragen zu beschäftigen? Das ist so ein bisschen die Frage, die dahinter steckt, ne?
Genau. Und das ist ja die ganz spannende Debatte, die wir im Moment auch ein bisschen stärker haben, Gott sei Dank, ist ja, was ist denn eigentlich Wirtschaft? Und was kommt in den wirtschaftlichen Analysen vor? Und wie wird da auch gewertet in einer Tour? Das ist ja das, was ich immer versuche, auch so klar zu machen, dass es uns ganz, ganz großes Anliegen sein sollte, in einer Gesellschaft uns darüber zu informieren, was Ökonomen in ihre Modelle reinstecken, bevor dann die vermeintlich objektiven Zahlen rauskommen, ne? Weil die Sprache ist ja sehr numerisch, sehr in Prognosen und in Zahlen. Und dahinter passiert ja aber ganz viel, was ein Beziehungsgeflecht ist und was Institutionen ausmacht und Kultur auch ausmacht. Und deshalb ist die politische Ökonomie auch immer daran interessiert, zu schauen, warum sich bestimmte Arten und Weisen, inklusive Modellrechnungen anzustellen, an einem bestimmten Zeitpunkt auch durchsetzen in einer Gesellschaft. Das heißt, die kontextualisieren die Art, wie Wissenschaft jetzt gerade Realität ausschneidet, weil jedes Modell ist ja ein Realitätsausschnitt, eine Komplexitätsreduktion, und reflektiert das, was das mit uns macht in der Art, wie wir dann auch Prognosen machen, wie wir dann ja auch zukünftige Möglichkeitsräume vorpflegen und vordefinieren.
Das heißt also, das, was zum Beispiel die Schülerinnen und Schüler morgen wieder rufen werden auf den Straßen, wenn sie demonstrieren, Fridays for Future, hört auf die Wissenschaft. Bei den Ökonomen würden Sie davon abraten?
Ich
als Journalist würde davon nämlich so tendenziell abraten, auch wahrscheinlich aus der Erfahrung heraus, dass ich weiß, je nachdem, welche Aussage ich brauche, rufe ich Bofinger an oder halt einen anderen, ne?
Auch da wieder zu sagen, welche von den Ökonomen haben sich denn auf die Suche gemacht, zu sagen, wie können wir das Klimaproblem lösen? So, ne? Weil das ist ja, also wenn ich eine Methode entwickle oder wenn ich ein Modell entwickle, dann sollte ich die Forschungsfrage vorwegziehen. Und jetzt gerade haben wir natürlich in den letzten Monaten gemerkt, dass die ganz normale Konjunkturforschung wieder nach vorne rutscht. Die Absatz findet Angebot, Nachfrage und sowas auch als Duktus in ihren Modellen drin
hat. Da lernt man also Sachen wie V oder U oder L, genau, ja, je nachdem, genau, wie lange der
das,
Niedergang
was,
ist.
Was den Fridays for Future oder eben Nachhaltigkeitsökonomen wichtig ist, ist natürlich zu sagen, was steckt denn drin in dem V und dem L und dem U? Also was wird produziert? Was wird da an Umweltverbrauch dafür aufgewandt? Wie können wir das hinbekommen, dass es eben CO2-neutral wird? Wie kriegen wir das hin, dass eine Kreislaufwirtschaft entsteht? Und all das findet sich natürlich in diesen großgerechneten Modellprognosen gar nicht Und das ist der Appell. Wie kann eigentlich die Ökonomie im Moment uns besser helfen, zu gucken, wie schaffen wir diese übergeordneten Ziele, nämlich CO2 reduzieren, Kreislaufwirtschaft, menschliches Wohlergehen in den Vordergrund stellen. Und dann muss die Ökonomie ein Instrument sein und nicht das Diktat, was wir uns überhaupt leisten dürfen.
Sie hören uns an einem Tag, an dem die Corona-Hiobsbotschaften wieder so einprasseln, fast wie in der ersten Hochphase. Israel geht erneut in den Lockdown. Hierzulande müssen die Menschen in München sich wieder stärker einschränken. Und mit Peter Altmaier und Heiko Maas sind gleich zwei Bundesminister in Quarantäne, genauso wie der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans. Maya Göppel, als wir zuletzt hier sprachen im Studio, da waren wir beide auch ganz persönlich gefordert im Homeschooling, wenn ich mich richtig erinnere. Also wollen wir mal hoffen, dass das nicht wieder herbeikommt. Das große Stichwort ist ja gerade zweite Welle. Ich muss daran auch denken, zweite Welle. Wir sprachen eben gerade auch am Rande schon über Wissenschaftskommunikation. Es gibt ja einen, der da vor allem mit uns redet, Christian Drosten, der Virologe an der Charité, der jetzt wieder vielfach zitiert wurde. Die Pandemie wird jetzt erst richtig losgehen. Und Drosten hat sich gleich wieder geärgert über uns, über die Medien, und zwar im ZDF.
Da gab es in der Presse so eine Schlagzeile. Drosten sagt, es geht erst richtig los. Das kommt aus einem Interview, das ich mit einem sehr weiten Zeitrahmen gespannt vor 6, 8 Wochen geführt habe und das heute veröffentlicht worden ist. Und daraus, das ist ein sehr langes Interview, ein sehr grundsätzliches Interview, wo es eben darum geht, dass man aus einer Perspektive mitten im Sommer sagt, das wird nochmal kommen. Also hier geht es jetzt nicht darum zu warnen vor der nächsten Woche oder so etwas, sondern es geht um eine weltweite Perspektive. Und weltweit geht es tatsächlich jetzt richtig los.
Sagt Christian Drosten. Maya Göppel, ist Wissenschaftskommunikation ein schwieriges Feld?
Ja, auf jeden Fall.
Wir wollen immer gerne die Schlagzeile und Sie wollen die Komplexität darstellen.
Ja. Nein, das ist ja genau diese Suche, wie viel muss ich von der Komplexität rausnehmen, damit es allgemeiner verständlich ist. Und gleichzeitig wird einem dann ja auch gerne von Seiten, die die Information blöd finden, dann eben Versimplifizierung etc. auch vorgeworfen. Aber vielleicht wirklich, was Herr Drosten auch ansprach, die Schlagzeileritis ist wirklich das, was mich auch am meisten umtreibt. Also dann braucht man irgendein Label für die Person, dass sie, ich bin ja im Moment radikal gerne so. Ne? Dabei sage ich mal, Entschuldigung, dass meine Ideen darüber, was wir jetzt ändern müssten, damit wir das schaffen mit diesen 1,5 Grad radikal erscheinen, liegt ja eher daran, dass wir lange gewartet haben und nicht daran, dass ich gerne Radikalinski bin. So, ne? Und wie, oder jetzt habe ich mich ganz vorsichtig rangerobbt zu überlegen, wie kann ich das mal thematisieren, dass mir das auffällt mit diesem liberal deklariert und dann wirklich in der Debattenkultur. Wie formuliere ich das, damit ich etwas benennen kann, was mich wirklich umtreibt und was ich auch finde, ist wichtig mal zu sagen. Und wenn ich jetzt an die Schlagzeile Rites denke, dann kommt bestimmt irgendwo, ja, Göppel macht liberalen Bashing. Mhm. So, ne? Also das ist, geht so schnell, ja, dass etwas so
aber überzeichnet wird. Aber es ist natürlich auch genau der Punkt, man begibt sich in den öffentlichen Raum und die Worte verselbstständigen sich auch. Es ist natürlich aber auch Teil des demokratischen Diskurses. Also man muss auch damit rechnen, dass man nicht immer ganz so präzise verstanden wird, wie man es meint. Oder auch, dass man vielleicht auch etwas gesagt hat, was auch anders verstanden wird. Also, Kommunikation ist da ja eben keine Einbahnstraße, wo man nur Absender ist, sondern macht ja eben auch Empfängerinnen und Empfänger.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja nun Kommunikation auch studiert und 70% geht verloren. Und das Wichtige ist ja immer, und deshalb finde ich die Schlagzeile Rites schwierig, wenn wir ein Frame aufgebaut haben, dann empfinde ich die ganze Botschaft ja gleich schon mal anders. Und deshalb, oder das Priming nennen das die Psychologen, ne? Wenn ich ein bestimmtes Gefühl schon angetriggert habe, dann werde ich auch alles, was da steht, anders rezipieren, als wenn ich das offener empfunden habe. Und deshalb ist dieses immer vorher schon so ein bisschen agitieren, zuspitzen, dramatisieren natürlich für das, was wir inhaltlich versuchen zu kommunizieren, im Zweifel eher abträglich.
Ja, und ich meine, im Falle Christian Drostens ist es ja auch so, es ist eine Stimme, auf die wir uns auch echt verlassen haben. Ja. Also natürlich kommt dann Wissenschaft auch, und das gilt für Sie im Klima- und im Nachhaltigkeitsbereich, dann auch eine Verantwortung zu, sobald man diese öffentliche Rolle hat.
Absolut. Und natürlich braucht es, finde ich, mehr diese Verantwortung. Darüber diskutieren wir ja auch viel. Und gleichzeitig, wie gehe ich mit dir um? Also wie können wir diese Rollenverteilung wirklich gut hinbekommen? Ne? Dass wir so ein bisschen Erklärbär sein dürfen. Aber die politischen Entscheidungen, was tatsächlich wirklich umgesetzt wird, liegt natürlich in der Gesellschaft und in der Zivilgesellschaft und in der Politik. Und trotzdem auch wirklich zu sagen, wir müssen offen formulieren, wenn die Dinge anders laufen, als wir sagen, sie müssten gehen, wenn wir das mit dem 1,5-Grad-Ziel ernst meinen. Und dafür nicht attackiert zu werden.
Ich weiß auf jeden Fall, dass Sie es ernst meinen mit dem 1,5-Grad-Ziel, Maja Göpel, heute hier bei uns Gast im Deutschlandfunk Kultur. Das und andere Dinge. Vielen Dank für Ihre klaren Positionen und Meinungen heute. Vielen Dank für den Besuch.
Ich danke für die Einladung.